sitzen hier eigentlich auch als Geschichten.
What's the story? Each shot creating an energy that lead to a second shot.
An image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph.
What's the story?
Das ist völliger Quatsch, das machen wir nochmal. Was war das für ein Quatsch? Wie gut, dass wir das schneiden können. Also, wir machen das nochmal zurück, das Ganze, und wir fangen nochmal von vorne an, ja? Wie gut, dass wir das nicht live streamen. Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. So, das war der richtige Satz. Es ist der dritte Podcast an diesem Tag. Wir sind immer noch auf der Imagine World. Wann ihr diesen Podcast hört, weiß ich nicht, wo, weiß ich auch nicht, aber ich freue mich wahnsinnig, dass ihr da seid. Hallo Patrick, der mit seiner Brille Fotos macht. In was für einer Welt sind wir angekommen? Irre. Hallo Alina. Tschüss Alina. Feierst du jetzt? Danke, dass du da warst. Hört euch den ersten Podcast mit Alina an, den wir auch hier aufgenommen haben, heute Morgen. Und jetzt haben wir Podcast Nummer 3. Und die 3 passt sogar ganz gut, weil wir beide, die hier auf der Bühne sitzen, uns dreimal sehen werden und 3 tolle Geschichten hören werden zu tollen Reisen. Emotional, spannend, und ich bin total happy, dass du am Start bist. Hallo Felix.
Hallo, schön, dass ich da sein kann. Ich bin sehr gespannt, was mich hier erwartet.
Ja, wir haben ja schon ein bisschen gesprochen. So transparent dürfen wir sein. Und du kennst deine Bilder, aber wir kennen die Geschichten noch nicht.
Ja, aber ich weiß ja nicht, was du da draus machst. Das ist ja immer so bei einem Podcast. Ich weiß ja nicht, in was für, also ich weiß ja noch nicht mal, was ich sagen werde. Ich weiß, ich habe dir schon Fragen geschickt gehabt zu bestimmten Sachen, weil man ist ja nicht so, man weiß ja nicht, wenn jemand auf Reisen geht, wenn jemand in der Welt unterwegs ist, dann musstest du jetzt erstmal alles erfragen, was, wer, wann, wo, wie erlebt hat, um zu dieser wichtigen Story zu kommen, die vielleicht der andere ja gar nicht erzählen könnte dann sonst. Und deswegen habe ich einfach mal so ein paar Sachen angeteasert und auch Bilder dazu geschickt, weil die muss man ja schicken bei dir.
Ja, genau.
Und die können die Leute aber auch dann sehen, ne?
Genau.
Wenn man darüber redet.
Genau. Wir machen das immer so, dass wir die Bilder einmal sehr intensiv beschreiben, damit die Leute, vielen lieben Dank, Adam. Adam ist mein Herzensmensch gerade. Der versorgt mich.
Podcast-Engel.
Ja, Podcast-Engel. Der versorgt mich mit Tee, der sitzt hier, der applaudiert, der freut sich und macht alles. Vielen, vielen lieben Dank.
Aber ich finde schon, er könnte schon so Flügelchen auch noch anbieten.
Morgen ist auch noch ein Tag. Wir gucken mal, was wir da machen können. Auf jeden Fall, die Leute, die jetzt hier stehen, haben das Erlebnis, dass sie das Bild direkt sehen, über das wir sprechen. Die Leute, die uns nur hören, haben die Wahl. Entweder sie sehen das Bild vorher und gleichen es dann ab mit dem, was wir erzählen. Sie gucken sich das Bild während des Podcasts an und nehmen es dann so auf. Oder sie hören sich erst den Podcast an und gleichen das Bild im Nachgang.
Und dann überlegen sich, ob sie den Quatsch überhaupt sehen wollen. Der hat was vor, der Typ, nee.
Oder
total geil, den muss ich mir jetzt echt angucken.
Ja, oder wir machen es einfach so und sagen genau, ich möchte es jetzt unbedingt sehen, weil ich das abgleichen möchte mit dem, was ich mir vorgestellt habe. Das ist eigentlich so der Sinn und Zweck, dass wir versuchen, so ein bisschen die Fantasie anzuregen und die Geschichte hinter dem Bild sozusagen rauszukitzeln über diesen Weg. Wir haben uns ein paar Bilder rausgesucht, starten gleich mit einem, aber bevor wir da reingehen, würde ich gerne einmal eine kleine Schnellfragerunde mit dir machen, damit die Leute einmal wissen, wer sitzt denn da jetzt gerade neben dir. Und ich schalte mal die Kamera um, weil ich die ganze Zeit im Bild war. Mann, ey. Felix, Fotografie ist für dich.
Achso, jetzt, das ist die Frage.
Ja.
Okay. Fotografie ist für mich eigentlich mindestens 50% meines Lebens. Und so, ich sag mindestens deswegen, weil ich eigentlich mehr sagen würde, aber mehr darf ich nicht, weil sonst bin ich, sonst habe ich ein Problem zu Hause. Aber es ist halt so, ich bin sehr früh in die Fotografie eingestiegen und bin mit der Fotografie schon verheiratet. Da war ich noch nicht mal fertig mit der Schule. Und deswegen ist für mich Fotografie alternativlos, sage ich mal erstmal, bis ich eines Besseren belehrt werde. Aber wenn ich morgens um 4 aufstehe, dann ist bei mir schon Fotografie. Also, in dem Fall Bildbearbeitung, irgendwas damit machen. Ich muss nicht um 4 Uhr raus, aber ich bin Frühaufsteher und ich liebe es auch einfach, gerade beim Reisen, dann doch rauszugehen, Sachen zu erleben, und da kommen oft die geilsten Bilder zustande.
Ja. Hast du heute schon fotografiert?
Ja, meinen Sohn mit dem Handy gerade, als wir rumgetollt haben. Aber sonst habe ich keine Zeit gehabt.
Ja.
Ich war ja nur, wobei, das stimmt doch gar nicht. Ich war ja auf der Bühne, da habe ich doch geschuddet.
So.
Also da habe ich, ja klar, siehst du, mein Job.
Ja.
Nein, so. Ja, also das, guck mal. Nein, also ich habe zwei Shows gehabt. In der einen Show war ich, da habe ich ein Porträtzeug gemacht und auch von den ganzen Leuten Porträts gemacht. Und in der zweiten Show habe ich so glamorous Zeug gemacht und habe erzählt, wie ich grundsätzlich arbeite.
Ja. Ja. Wenn du sagst, du bist so früh zu Fotografie gekommen, wir kennen alle so die Wege, die erste Kamera vom Papa oder sowas. Wie war das bei dir? Genau so?
Ja. Aber ey, Bruder, mein Vater hat einfach so keine Ahnung von Fotos machen, ne? Der kommt aber, weißt du, der ist mit so einer Exa 2 gekommen und wie so ein Papa halt ankommt, so, ich erzähl dir erstmal, wie der Laden läuft und wie die Welt funktioniert. Ja, dann kommt er mit so einem Ding und ich hatte so einen chemischen Belichtungsmesser und ich so, boah, Alter, jetzt muss ich, na okay, dann hab ich mir das angehört und es war schon so einigermaßen richtig. Und offensichtlich habe ich es richtig gemacht, weil ich habe die ersten Bilder auch, die sahen gar nicht so schlecht aus. Danach wurde es halt übel. Weil ich war halt ungeduldig und ich hatte kein Geld und musste mir mal was zusammensparen. Und dann habe ich irgendwann einen Film bei irgendwo entwickeln lassen und zwei Wochen später kriege ich die Bilder und denke mir immer so, ja und was habe ich da jetzt eingestellt? Steht ja nicht dran so. Und das hat mich immer genervt. Die waren richtig belichtet und alles, aber irgendwie, weiß ich, ich bin so ein Digi-Kind. Und ich habe eines meiner ersten Kamera war dann im digitalen Bereich eine 2,1 Megapixel Kompaktkamera und die fand ich schon geil. Und die beste und krasseste und geilste Kamera war die Canon 300D. Ich habe immer Kamera gekauft, Fotos gemacht, irgendwann verkauft, dann andere gekauft. Dadurch hatte ich keine mehr, die ich mal hatte.
Ja.
Und irgendwann hat Canon mir meine 300D mir einfach nochmal geschickt.
Ach geil.
Jetzt habe ich irgendwann ein Paket aufgemacht, ja. Da war die 300D drin komplett ausgefüllt. Jetzt habe ich die zu Hause wieder.
Ich kann dir die Geschichte erzählen, ich habe da auch mal ein Reel zugemacht. Ich hatte mal eine Kamera, die war wie ein Toaster. Kein Witz. Vielleicht erinnerst du dich an diese Kamera noch. Von Sony mit einer 3,5 Zoll Diskette, die man reinschieben konnte. Und mit dieser Kamera habe ich Bundesligaspiele fotografiert. Ich war damals Vereinsfotograf für den VfL Bochum. Und das war die erste Digitalkamera, die man mir zur Verfügung gestellt hat. Und du stecktest wirklich so eine Diskette rein, während neben mir die professionellen Fotografen, die Sportfotografen mit solchen Objektiven saßen und einfach drauf machen konnten, hatte ich diesen Toaster in der Hand und habe antizipieren müssen, eine Sekunde oder anderthalb vorher draufklicken müssen. Dann hat dieses Gerät angefangen zu... Und dann war das Bild auf der Diskette.
Und so hast du dein Geld verdient?
So habe ich meinen Nebenjob damals bestritten, ja.
Also und ich wüsste gar nicht, dass Sony so eine Kamera überhaupt hat.
Also irre, die steht auch in irgendeinem Fotografie-Digitalmuseum. Ich habe genauso wie du dir deine erste Kamera, Digitalkamera, wieder besorgt hast oder geschenkt bekommen hast, habe ich mir bei eBay diese Kamera bestellt, weil ich das so surreal fand. Und das Schlimme an dieser Kamera war, wenn dieses nicht wegging, dann hat die Kamera die Diskette gefressen und die vier Fotos, die da drauf waren, von denen vielleicht irgendwie ein Foto mal gut war, war weg. Einfach weg. Also es war absurd, wie wir damals Fotos gemacht haben und die Fotos waren auch wirklich so klein, also ein Megapixel oder sowas. Irre, wo wir jetzt sind und wo wir damals waren.
Ja, krass.
Aber das soll nicht...
Ich finde es immer bewundernswert, die Leute, die mit Plattenkameras arbeiten und so ein Zeug, also wirklich arbeiten, nicht nur irgendeinen Schnullifax machen, sondern halt sagen, nee, also ich muss halt schon für so Architekturzeugs und sowas, das ist schon so der Auftrag. Und da hätte ich damals eine Ausbildung machen können bei einem Fotografen in München, Hubertus Hamm, falls das jemand sagt, hat Kunstfotografie dann später gemacht, aber der hat früher die ganzen Sachen gemacht für Radeberger oder für die Allianz Arena und BMW, Mercedes, die Kampagnen. Und ich bereue bis heute, dass ich das Praktikum nicht gemacht habe, weil ich finde immer, also es ist so eins meiner Tipps für Fotografen, versuch einfach so viel du kannst zu assistieren, so früh du kannst und lass dich ausnehmen wie eine Weihnachtsgans.
Ja.
Wenn du nicht ausgenommen wirst, dann ist eh scheiße. Erst wenn du ausgenommen wirst, zeigt es, dass derjenige dich richtig braucht.
Ja.
Und dann bist du an einem Punkt, wo du einen langen Hebel kriegst, wo du auch mal den Fotografen dann sagen kannst, hey, ich würde so gern mal, kannst du mal für mich und so. Und dann bekommt man das halt auch. Ne? Wenn man sich am Anfang den Arsch aufreißt, überspringst du so viele Stellen in der in der Fotografiekarriere. Und ich habe es damals nicht gemacht, weil es die Mieten in München einfach zu teuer waren. Ich müsste, heute hätte ich mir gesagt, oder dann geh halt abwaschen irgendwo, Mann. Keine Ahnung, wirst schon irgendwie machen, vertrau mal dem Leben. Stattdessen bin ich nach Berlin gegangen und habe da ein Studio mitgemietet und so versucht, mich selbstständig zu machen. Hat ja auch geklappt, hat ja auch funktioniert, aber das ist so ein, wenn man mich fragt, gibt es einen Punkt im Leben, wo du so einen Schritt bereust, dann würde ich sagen, ja, der hätte gut, hätte geiler laufen können.
Ja, aber du bist nun jetzt ja auch hier und bist ja einfach wirklich gut im Business und hast deine tollen Jobs, die du machst. Insofern, manchmal geht auch der Weg.
Ja klar, also es geht schon, ich hätte noch wesentlich schneller und anders werden können. Also ich bin da zufrieden, also ist nicht...
Ja. Also, ja. Jetzt sind wir schon ins Quatschen gekommen. Ich habe eigentlich noch schnell Fragen für dich, die man schnell beantwortet.
Ja, okay, wir
machen weiter. Habe ich gelesen, bis 2019 bist du 19 Mal umgezogen. Mhm. Wie viele Mal sind es bis jetzt? Wir haben 2025.
Ey, wirklich viel zu oft noch dazu. Also bestimmt... Also richtig umgezogen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal, 8 Mal, irgendwie so. Naja, da war Australien, Vietnam, Bali, dann also von nach wieder Berlin, wieder von Berlin weg, wieder nach Leipzig, so, ja, so ungefähr, also 7, 8 Mal, irgendwie sowas.
Okay, willst du nicht ankommen, brauchst du das?
Das nervt wie Sau. Ich würde gern wirklich einfach mal so, jetzt bleib mal da, wo du bist. Du kannst ja trotzdem irgendwo hin. Bei dem Punkt bin ich jetzt, aber ich bin ja auch erst dreiviertel Jahr da und ich merke jetzt schon wieder, Kräuti, wir müssen auch schon mal wieder los. Ne? Also wir können nicht die ganze Zeit nur hier rumhaupen. Ich fühle es schon wieder. Und wir sind noch nicht. Und ich war von der Zeit, ich war schon in der Dominikanischen Republik. Ich war in Sizilien. Ich war in Griechenland. Ich war in... weiß ich wo, ich auf Mallorca war. Wir waren an so vielen Stellen bereits und ich bin ja die ganze Zeit am Reisen sowieso. Also mehr als die Hälfte des Jahres bin ich gar nicht da. Mich zieht es immer irgendwo hin. Mich langweilt es sonst zu sehr. Mir fällt die Decke auf den Kopf.
Oh wow, also ich notiere mir, wenn wir uns das nächste Mal treffen, nee, warte, das wäre ja morgen, das klappt nicht, aber das nächste Mal nach der Imagine World wirst du wahrscheinlich schon wieder umgezogen sein.
Nein.
Okay. Gut, dann haken wir das
für an. Meinen Sohn, nein.
Stimmt.
Das ist nämlich tatsächlich der Grund, sonst wäre ich jetzt gar nicht nach Leipzig gezogen. Das ist wirklich für die Familie. Aber es ist auch geil, eine Base zu haben. Ich habe so ein geiles Office, da komme ich so gerne rein, mach mein Zeug. Weißt du, lauter Chaos zwischendurch, da kommst du nach Hause und das kannst du dein Leben mal kurz sortieren und dann kannst du wieder los. Das finde ich eigentlich ganz cool.
Ja.
Deswegen werde ich es auch erstmal behalten.
Das finde ich prima. Du hast eine sehr erfrischende Homepage. Wir haben über Godox ja gerade schon gesprochen, ohne den Namen zu nennen. Das dürfen wir hier ruhig auf der Imagine World. Du hast eine sehr erfrischende Homepage, auf der dieser About Me-Teil steht. Da steht, so wie du, wie ich dich auch einschätzen würde, gar nicht so dieses, ich schreibe jetzt hier alles rein, was ich toll gemacht habe, dies, das und ich bin der große Fotograf, sondern da steht einfach sehr ehrlich genau das, was ich gerade gesagt habe und du beschreibst dich ein bisschen und unten steht dann so ganz klein und damit Google das jetzt auch findet mit meinem Namen zusammen, betreibe ich immer ein bisschen Name-Dropping.
Ja.
Kannst dich ja, an deine Homepage erinnern?
Ja, ja.
Mach mal ein bisschen Name-Dropping bitte.
Oh. Also ich finde das ja immer, ich hasse das ja, weil ja, egal, aber das Ding ist, ich find's lustig, dass du das jetzt sagst, weil ich habe das irgendwann so geschrieben, mich hat das immer so genervt, dass man irgendwo auf der Webseite dann alles besonders gut hinschreiben muss und ich habe irgendwann auch auf diesem Bühnenprogramm gemerkt, es kommt viel besser an, wenn du einfach so laberst, wie du wirklich redest. Und ich habe auch vorhin auf der Bühne, musste mir manchmal überlegen, was sage ich da eigentlich, weil ich, wenn so ein Licht an, aus, dann sag ich mir, weißt du, dann nimmst du den Schmutz da einfach, machst den an und dann passt das schon irgendwie. Und so will ich halt auch so reden. Und jetzt, warum muss ich mich denn dann Bus verbiegen? Und es kommt auch viel besser an. Und irgendwann habe ich diese Webseite neu gemacht und dachte mir, der Text, das geht gar nicht, das bin so gar nicht ich. Ja. Jetzt schreibe ich das um und dann habe ich das so geschrieben. Das ist jetzt 5, 6 Jahre her, wo ich das geschrieben habe. Aber geil, dass du das jetzt so sagst, weil ich mag das so. Ich finde das so, das Name-Dropping habe ich ja nur deswegen gemacht, weil halt, naja, es kommen schon halt auch mal Kunden, die wollen schon wissen, mit dem, wem du so gearbeitet hast und so und ob du, ja, irgendwie, und Prestige ist auch viel zu weit runtergeredet worden, finde ich, immer in der Branche. Also, Weißt du, wenn du mit einer Leica shootest oder sowas, sagen die Leute, ja, das ist auch nur eine Kamera. Nein, Alter, das ist eine Leica, Alter. Deswegen kauft dich der jemand. Kaufst du ja auch die Porsche nur, weil es ein Auto ist. So, nein, du kaufst es, weil du es geil findest. Und ich finde auch Technik mal geil finden ist cool. Ein Auto mal geil finden ist auch cool. Und ein Auto mal nicht zu haben ist auch cool. Verstehst du? Also ja. Alles davon, es ist nichts davon irgendwie scheiße oder so. Und ich sag mal, wenn du jetzt schon so fragst, so Name-Dropping, also machen wir es mal so. Es gibt so ein paar Promis, mit denen habe ich einfach total gerne gearbeitet. Und es gab so einen schönen Moment, ich werde es nie vergessen, weil also für mich besonders. Ich sitze im Auto und bin zu Hause bereits angekommen, mache den Motor aus, aber höre noch so ein Hörspiel. Mhm. Und weil das halt noch nicht zu Ende war. Und das war Der Junge muss an die frische Luft von Harpe Kerkeling. Ja? Und dann klingelt mein Telefon und ich schwöre, es ist nicht erfunden. Ist die Managerin von Harpe Kerkeling dran und fragt mich, ob ich das nächste Cover für sein Album schießen will. Und ich so, du willst mich doch komplett verarschen. Weißt du eigentlich, was hier gerade läuft? Ich dachte, ich werde verarscht, ne? Aber ich kenne die Managerin, weil die hat Uwe Ochsenknecht auch. Und der meinte wohl, da sie die Bilder von Uwe Ochsenknecht auf dem Tisch hatte und Harpe gerade zu Besuch war, hat er gesagt, wir hatten diese Bilder gemacht, ich will, dass der die macht. Punkt. Und so läuft das oftmals bei so Promis ja. In der Etage. Weil eigentlich hast du keine Chance, weil die haben ja schon längst ihre Fotografen, mit denen sie alles machen. Oder verlassen sich auf irgendwelche Produktionsfirmen oder sowas, wo die sagen, die machen das immer gut. Mit denen habe ich das schon 50 Jahre gemacht, warum soll ich das jetzt ändern? Weißt du, in der Riege.
Ja.
Und das war für mich eine riesen Ehre und einfach was wahnsinnig Tolles. Und ich sage mal so, ich habe früher auch, also ich war 2 Tage mit Jack Nicholson und Morgan Freeman unterwegs durch Berlin, als die ihre, damals mit diesem, was war das, die letzte, ich weiß nicht, wie es heißt, da wo sie die letzte Reise und tralala, ich weiß nicht mehr.
Dieser Film,
ja zusammengespielt haben.
Ja.
Und war ich mit denen unterwegs, war total lustig, war auch total erfrischend, weil man hat da so ein, ich war da noch, weiß ich, wie alt war ich da, 24, 25, und ich war so, ach du Scheiße, und ich will nichts falsch machen und nicht, dass du, na, wie rede ich denn? Und die waren so, ach du, mach dir mal nicht ins Hemd, hier, komm mal her. Und das fand ich total geil, während ich mit anderen Promis, also, weiß ich, Pamela Anderson oder Kylie Minogue oder sonst was, oder damals Tokyo Hotel noch, als die noch Kinder waren, ja, da war das ein anderer Schnack, weil du hast eine krasse Distanz zu den Leuten gehabt. Und das ist halt, sag mal so, das ist Pressefotografie. Du gehst dahin, da steht dann halt diese Backsteinwand und wenn du die Backsteinwand jetzt doof findest, dann steht die trotzdem da. So, Punkt. Und du hast jetzt dann das Bild. Bist du jetzt dann der Künstler und hast es great? Also weiß ich nicht. Ich finde schon, dass jemand mit einer bestimmten Eloquenz schon sagen kann, komm mal, Jack, stell dich mal, komm hier hin und tralala, lass mal das machen. Oder bringt noch was mit. Mit dem Risiko, dass irgendjemand dem sagt, nee, halt die Schnauze, du machst es genauso wie alle anderen und so. Das kann schon sein, aber das war für mich immer so, nee, das ist nur Pressefotograf, zählt für mich nicht. Aber davon hatte ich jetzt sehr viele Hollywood-Stars auch dabei.
Ja.
Und die zählen für mich nicht. Harpe ist für mich so meine Leuchte. Finde ich total toll, dass ich den auch kenne. Er schuldet, Harpe, wenn du das hörst, du schuldest mir noch eine Bratwurst.
Warte, ich mach die Kamera, dann sieht er das auch. Das ist deine Kamera.
Der schuldet mir noch eine Bratwurst. Hier, Harpe, wenn du mich hörst, Bratwurst. Wir haben uns in Kapstadt nämlich per Zufall auch nochmal getroffen auf dem Markt und er kommt dann mit seiner Amex dahin und die konnte keine Karte zahlen. Ich so, Harpe, hast du Hunger? Weil ich habe Geld. Und er wusste gar nicht, dass ich neben ihm stehe. Er so, ach du Scheiße, Felix, was machst du denn nie? Und dann habe ich ihm seine Bratwurst bezahlt und seitdem immer wenn ich in Kapstadt bin, versuche ich das hinzukriegen.
Jetzt stelle ich dir eine Frage, die so ein bisschen von hinten durch den Bauch, durch die Nase wieder heißt, ist, wenn du jetzt im Auto sitzt,
ja.
Welches Hörspiel hörst du jetzt und wartest auf den Anruf?
Ja. Ob wen ich jetzt fotografieren
will. So.
Ich würde gerne mal, also es gibt so zwei, einfach so, ich weiß nicht warum, so die Riege, Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Matt Damon, und dann aber auch für irgendein Projekt, weißt du, wo die sagen, naja, wir wollen hier die weißen Wölfe in der Antarktis und deswegen haben wir da Projekt und dies, das, kannst du nicht, wird nie passieren. Aber es wäre geil, ne?
Ich sage immer,
wer sagt da nee?
Where the focus goes, the energy flows. Versuch es zu manifestieren, denk beim Abendessen nochmal dran und vielleicht ruft Brad Pitt dich dann an.
Ich gehe anders ran, ähnlich, aber ich sag so, ich provoziere Glück. ich versuche viel in eine Richtung zu, wie du sagst, manifestieren. Ich könnte so ein Projekt machen, da und da und das. Und überall fange ich so ein bisschen an. Und irgendwann bei irgendeiner Stelle fängt es an zu rauchen und dann zu brennen.
Ja, genau.
So, und ich glaube, das ist so ein bisschen die Richtung, wie ich versuche, es zu provozieren.
Das ist ein total wertvoller Tipp, ist übrigens auch für euch da draußen als Fotografen. Ne? Wenn ihr in eine bestimmte Richtung wollt und damit später irgendwie auch Geld verdienen wollt, dann fotografiert schon mal in diese Richtung. Also bleiben wir bei dem Weiße Wölfe-Beispiel, das ist ein cooles Bild. Wenn ihr das mit Brad Pitt vorhabt, das könnt ihr nicht beeinflussen, dass Brad Pitt das macht und euch sieht, aber ihr könnt die weißen Wölfe in irgendeinem Zoo fotografieren.
Ja, aber Alter, Digga.
Warte mal. Ja. Du wirst dann... Ich versuche, das Bild von unten aufzumalen.
Aber doch nicht über die Wölfe.
Doch, natürlich über die Wölfe. Fotografiere erstmal Wölfe. Machst du erstmal im Zoo. Dann erkundigst du dich, wo freilebende Wölfe sind. Dann gehst du vielleicht in ein Reservoir, wo Wölfe sind und fotografierst die. Ja,
dann würde ich direkt erstmal den Zoo auslassen. Dann würde ich erstmal in die Antarktis.
So.
Aber weißt du was? Ich würde aber über die Promischiene gehen. Ich würde erstmal sagen, erstmal nach Hollywood. Erstmal da überall reinkommen. Erstmal die Leute kennenlernen. Du musst nämlich die Manager kennen erst, bevor du mit irgendwelchen Promis arbeiten kannst. Ich kannte ja auch die Managerin von H.P. Kerkeling, hatte ich ja vorher schon. Übrigens, ich war mit Brad Pitt und Angelina Jolie bereits, als sie Geburtstag hatte, hat sie in Berlin im Soho-Haus gefeiert. Ich war eingeladen. Ich war mit denen zusammen dort. Das ist auch ein krasses Erlebnis. Das war so, du musst dir halt vorstellen, kennst du das, wenn du hast Metallspäne auf dem Blatt Papier und dann gehst du von unten mit Magnet
an? Ja.
Genau das passiert, wenn die kommen. Oder jetzt nicht mehr. Ja. Ne? Das ist, alle drehen sich um und alle Augen gehen nur in die Richtung. Das ist so weird. Das ist, um die drumherum war immer wie so eine Glaskuppel gefühlt.
Ja.
Weil im Abstand von 1,5 Metern hat sich keiner getraut, sich hinzustellen. Weil keiner wollte zu nahe kommen oder bedrängen oder sowas. Und deswegen sind die immer irgendwo hin und dann hat sich immer so ein Feld aufgetan. Und mir war das auch so. Ich bin da natürlich nicht hingegangen.
Aber eigentlich ein Scheißleben für die beiden, oder?
Weiß ich nicht. Also ich meine, die hätten ja auch woanders Geburtstag feiern können. Das haben die sich ja ausgesucht. Vielleicht sind die auch gar nicht so, vielleicht sehen die das nicht. Sie sagen so, ach, easy. Ich mach mir da jetzt nicht so einen Stress draus. Ist jetzt halt.
Ja.
Aber darüber mache ich mir auch keine Platte. Das haben sie sich ja schon ausgesucht. Und die können ja auch dafür sorgen, dass es nicht so ist. Ne? Also, aber ich würde da eher, ich glaube, da war ich schon relativ nah dran. Nur auch über die Schiene funktioniert's nicht. Weil du kannst da auch schwer da hingehen und sagen, Freddy, lass mal was machen.
Freddy.
Ja, genau. Sondern du musst halt schon die richtigen Leute kennenlernen. Vielleicht mal gucken, mit wem er dann noch sitzt und mit denen mal quatschen. So.
Ja.
Aber ich glaube halt auch, wenn du sagst über die Wölfe, da kommst du eher über die Schiene, dass du sagst, du gehst jetzt mal bei einer Expedition mit, bist du der Fotograf für die Expeditionsleitung, tralala, oder ein NGO-Projekt. Bringst. Kleiner Tipp an Leute da draußen. Unterstützt NGOs fotografisch. Dann habt ihr auch Chancen, an Promis ranzukommen, by the way, die das sonst nicht machen würden. Weil viele Promis arbeiten für NGOs. Damit haben sie sozusagen Projekte, die sie unterstützen. Und irgendjemand muss die ja fotografieren. Und das stellten dann die NGOs. Es sei denn, diese würden was anderes sagen, aber das ist selten der Fall. Für NGOs habe ich nämlich zum Beispiel Milo habe ich so fotografiert.
Und mit dem war ich
in Haiti.
Ich freue mich total, dass ich im November mit Gerald Asamoah nach Ghana fliegen darf.
Geil.
Freue ich mich total drauf. Da werden Kinder am Herzen operiert. Das wird von der Gerald Asamoah Stiftung bezahlt und freue ich mich wahnsinnig drauf. Wird ein toller Trip.
Ja, guck mal. Und jetzt, kennst du ihn schon?
Ja.
So. Und er würde dann sagen, Rudi, ey, sag mal, willst du nicht die Nationalmannschaft? Irgendwie so die Richtung.
Ja.
Ja. Finde ich auch geil.
Okay, lassen wir das mit den Wölfen sein. Und gehen auf zwei Fragen, die ich noch habe, bevor wir endlich zur Geschichte kommen, über die wir sprechen wollen. Aber wir labern einfach. Mir macht Spaß. Ja, ja. Warum ist Licht alles?
Wo steht das? Habe ich das geschrieben?
Nee, ich habe das gesagt. Ich behaupte das jetzt einfach
Schatten
mal.
Schatten ist alles. Nein, du kannst mit... Also direktes Licht zumindest wird oft überbewertet, weil du hast sehr oft so ein Ding, das zumindest in der Porträtfotografie und so weiter... Ich glaube, die Perspektive, und bei mir war das vor allem lange so, welches Licht benutze ich wofür? Welchen Lichtformer benutze ich wofür? Das ist ja die Hauptfrage. Und dann bin ich irgendwann mal darauf gekommen, dass ich halt gesehen habe, dass es auch Fotografen gibt, die sagen, ja gut, legst eine Schnecke an den Strand, ja, ist die Sonne halt von weit oben, ist halt scheiße. Aber kannst du auch Schatten machen, ne?
Ja, stimmt.
So, und dann kommt, und dann mal überlegen, wo kommt dann eigentlich jetzt das Licht her, wenn sie im Schatten ist? Ja, vielleicht von allen Richtungen, aber indirekt reflektiert, auch super spannend. Also aus der Perspektive mal zu denken, auch wenn du zum Beispiel im Studio bist, du beleuchtest ein Model, machst dir aber direkt wieder Schatten und beleuchtest wieder oder reflektierst und machst ein Tool. So zu arbeiten, finde ich, macht viel mehr Spaß und gibt dir wesentlich mehr Möglichkeiten, weil du hast ja oft, sagen wir mal, wenn du nur eine Lichtquelle hast, ja, sagen wir mal, eine große Softbox, that's it. Dann kannst du aus einer Lichtquelle auf einmal sehr viel machen, indem du mit Schatten arbeitest. Und ich glaube, das ist eher so was, was einen kreativ machen kann, mit Licht zu arbeiten oder eben ohne Licht sein. Ich meine, ohne Licht ist es ja auch nicht, aber das finde ich eben spannend. Deswegen finde ich, ist dieses, es gibt ja so viele Tutorials, ne? Auch für Godox, geh auf die Seite, findest bestimmt irgendeinen YouTube-Dingsbums, wo steht so, ich gehe jetzt mal alle Lichtformen durch und was die tun. Ja, aber du musst, ja, aber so, ja, nee. Du weißt, was ich meine. Ich finde, die Sachen mal nicht so zu benutzen, wie sie gehören, finde ich spannender, um Sachen rauszufinden. Natürlich benutze ich auch mal eine Softbox, eine vernünftige, so wie ich vorher gerade ein schönes, vernünftiges Porträt. Man muss nicht übertreiben, Softbox ändern. Aber wenn du nur das machst, ist ja langweilig.
Ja.
Wenn du nur die 10 Lichtformen dafür benutzt, wofür sie gedacht sind, auch langweilig. Und wenn du dann nur mit Kombinationen zu irgendwas, auch langweilig. Hier zu sagen, also finde ich zumindest, wenn ich jetzt sage, ich würde gerne ich habe unendliche Möglichkeiten, wenn ich sage, ich habe keine Ahnung, was das Licht und das Licht macht, aber ich habe Augen im Kopf, ich kann ja gucken. Mhm. Und eher, ich würde mich eher darauf fokussieren, meinen Blick zu schulen für eine bestimmte Ästhetik, für einen Stil, um dann aus dem heraus Sachen kreieren zu können. Wenn ich dich dann irgendwie so sehe, ist es dann für mich plötzlich wesentlich einfacher zu sagen, so, und jetzt guck mal kurz nach links, ich mache ein Foto und auf einmal ein Megabild.
Ja.
Und dann sagen die Leute, hey, aber warte mal, dann stelle ich das nächste Mal auch so ein Ding dahin und dann das da so und dann habe ich ja das Gleiche. Ja, nee, hast du nicht, weil andere Gesichtsformen.
Ja.
So, und dann, und ich kann hier, weißt du, ich fange jetzt nicht an mit, so, mein Freund, jetzt gibt's hier 10 verschiedene Gesichtsformen und die Bande ist, nein, Alter, scheiße auf Fibonacci. Greg, darf ich das sagen?
Nein. Darfst du
das? Ja, so, Das geht mir auf den Sack, genauso wie dieser dämliche chemische Belichtungsmesser. Nein, wir müssen alles mit. Nein, mach doch die Glubschen auf, Alter. Du machst ein Foto, wir können in den Rechner reinschuben, du kannst auf die Kamera gucken. Weil du kannst ja schon, ich meine, wir sind ja nicht mehr im analogen Bereich, da verstehe ich das ja total. Aber da, ich muss mir doch das Leben nicht künstlich schwer machen. Mhm. Und das hat aber sehr viel damit zu tun, wie ich meinen Blick grundsätzlich schule und auch alles, was ich mir nicht angucke. Also alles, was ich sehe, schult mich ja automatisch, egal ob ich das will oder nicht, aber auch alles, das, was ich mir nicht angucke, weil dann habe ich eine Selektion an etwas Visuellem, womit mein Gehirn sich auskennt. Und wenn ich jetzt sage, setz dich mal so hin, wer sagt mir denn, dass so gut aussieht? Mein Gehirn, aber können jeder mal zu Hause selber mal probieren, ein Bild, also sich zu versuchen, an ein Bild zu erinnern, was er gestern gesehen hat. Damit komme ich immer. Und wenn du dann so überlegst, ja, warte mal, was waren... Boah, schwer. Und dann würde ich hingehen, selbst wenn du dich erinnerst, welche Pose, welche Klamotte, welche Farbe, welcher Hintergrund. Boah, dann ist schon wieder aus. Dann, keine Ahnung. Aber wenn du weißt, dass du dich nicht mal an ein Bild von gestern erinnern kannst, wie kannst du mir dann erzählen, dass du jetzt ein Bild machst und jetzt genau weißt, wie jemand gucken soll, damit es gut aussieht?
Ja.
Was macht dein Hirn währenddessen? Das finde ich nämlich spannend. Dann bin ich mal so ein bisschen auf den Grund gegangen und habe festgestellt, dass eigentlich die Schemata, die man sich merkt, oder die sich das Gehirn merken kann, dafür sorgt, dass du dich wohlfühlst bei einer bestimmten Situation. Ich mache ein Foto und mein Gehirn denkt, ah, so, geil, so. Ne, wie, und wir können uns in einer kulturellen Umgebung, wie zum Beispiel sind wir hier in Deutschland, sind sehr viele Deutsche potenziell hier oder Leute, die mit deutscher visueller Blickschulung unterwegs sind, die können sich darauf einigen, dass eine bestimmte Sache gut aussieht. Wenn wir uns jetzt weichgezeichnete Gesichter mit völlig bleich aus Asien angucken, denken sich, oh, das sieht mega billig aus. Die wieder umdecken, aber nee, das sieht mega fancy aus. Wer hat jetzt recht? Verstehst du, was ich meine? Also da geht's um die visuelle Schulung und die kann man selber hervorragend manipulieren in kürzester Zeit, indem man halt auch viel Müll einfach mal weglässt. Also gerade Social Media kann man mal gut ausmisten und dann wird sich automatisch in so ein, zwei Monaten bei der Fotografie, während man fotografiert, viel ändern.
Voll wertvolle Tipps.
Da ist ein Frosch nicht zum Bild gekommen. Ne?
Wir kommen jetzt zum Bild. Weil eigentlich wollte ich sagen, wenn wir jetzt noch das Fass Social Media aufmachen, dann reden wir übermorgen noch darüber. Deshalb lass uns das skippen. Aber eine Sache ist mir noch wichtig, weil das sagen wir hier in diesem Podcast immer und immer und immer wieder. Und jetzt kannst du auch deinen Auftrag noch erledigen. Und das meine ich gar nicht werblich, sondern weil es einfach wichtig ist. Warum gehören Bilder gedruckt?
Ich finde, Bilder gehören nicht immer gedruckt. Na, es gibt bestimmt einen bestimmten Zweck, wo es Sinn macht. Aber ich sag mal so, wir können uns alle darauf einigen, dass wenn du ein Bild gedruckt in der Hand hast, dass das irgendwie schon mal geil ist. Damit fängt schon mal an. In meinem Fall, bei Reisen und sowas, wie oft schaust du dir das Ganze denn an? Ja, also ich hab so viele Bilder in der Welt gemacht, ich muss unbedingt noch Bücher richtig rausbringen, also im Druck. Aber für mich zum Beispiel als Family, weil wir jetzt bei Alpho Fotobuch, ne, genau, weil wir darüber jetzt auch reden. Für mich als Family gibt es nichts Geileres, als auf dem Sofa zu sitzen und sich gemeinsam Fotobücher anzugucken mit Erinnerungen, die man hatte. Das klingt jetzt so wie so ein banaler Werbeslogan. Meinetwegen soll das sein, ist mir völlig Latte, aber ich sehe meinen Schwiegervater und meine Frau und Pippo, die da rumlachen auf dem Sofa. Mein Sohn ist 4 Jahre alt, der bekommt kein Screen. Mhm. Also es gibt einmal in 2 Monaten gucken wir zusammen Filme an, sonst gibt es kein Screen. Weißt du, wie der das liebt, dass sich das anzugucken? Der erklärt uns jetzt noch, dass er mit Ming und Mang dies und das gemacht hat. Das sind so die balinesische Familie. Weißt du, wie viele Väter mir gesagt haben, ja, die Kinder in dem Alter, die vergessen ja eh alles wieder. Aber was kannst du dich denn erinnern unter 4? Was? Pippo erzählt uns permanent Sachen, wo wir denken, das müsste er schon lange vergessen haben.
Ja.
Und das finde ich, das machen zum Beispiel so eine Bücher, die erfrischen diese Erinnerung auch. Aber ich kann dir eins sagen, wir haben diese Bücher ja erst bekommen. Und ich muss sagen, boah, ey, das ist, das zu sehen, ey, da gab schon ein paar Tränchen. Und wir haben die immer so im Wohnzimmer rumliegen. Ich nehme das ab und zu, meine Frau nimmt das ab und zu. Pippo lag letztens auf dem Sofa und hat einfach rumgeglotzt. Das habe ich gar nicht mitgekriegt erst. Und da spielt es auf einmal doch noch eine Rolle. Das ist das eine. Und dann haben wir in der ganzen Kude, haben wir überall Bilder auch verteilt. Wir haben so von Ikea so eine Regaldinger geholt. Und da haben wir einfach lauter Bilderrahmen dran gelehnt. Die waren ewig lang noch leer, bis wir endlich bei der Alpho dann mal bestellen konnten. Jetzt sind die ja raus und dann haben wir den lauter Bilder bestellt, haben wir alles bestückt und das verändert das ganze, dieses ganze Zimmer. Und ich finde es auch geil, wenn man die mal wechselt. Mhm. Irgendwann mal so. Macht man das wahrscheinlich wieder nicht, aber wenn man zu faul ist. Aber der ganze Look von dem Zimmer wird anders. Wir haben es auch immer so gemacht, wir haben die Rahmen hingemacht, haben ein Foto gemacht, haben wir uns aufgestimmt, welche Größe das ist, dann erstmal die Bilder so Photoshop-technisch reingewirkt da irgendwie, um zu gucken, wie es wirkt. Und dann haben wir festgestellt, wenn du immer nur die Kracherbilder nimmst, dann wirkt das nicht. Du kannst nicht 20 Kracherbilder an eine Wand machen und dann erwarten, dass du bist dann nur völlig überfordert.
Ja.
Aber wenn du so einen Mood, also eine Stimmung an eine Wand projizierst, geil. Ich habe hinterm Sofa 3 Schwarz-Weiß-Bilder. Eins, wo Kinder richtig abgehen, eins mit Palmen und eins, wo so eine balinesische Bimmel da mit der Frangipani-Blume das holt dich so runter und gleichzeitig gibt es dir Lebensfreude in Schwarz-Weiß. Übertrieben geil. Ja. Liebe ich sehr. Und auf der anderen Seite haben wir so auch so ein bisschen Mischung aus Vietnam, Bali und Australien, worüber wir ja auch waschen. Heute soll es mal über Vietnam gehen, ne?
Genau. Ich wollte einmal noch hier, sind ein paar Leute da.
Sohn zum Beispiel.
Ja, genau. Wer druckt von euch Bilder? Einmal Handzeichen? Nicht? Okay, klar. Druckt ihr Bilder? Eure Fotos? Auch nicht. Kinder. Was ist denn hier los?
Gut, okay. Alles schlechte Menschen. Ich sag dir, wie es ist. Nein, aber ich schwör dir, also, ich kann jedem mal empfehlen, mal ein Bild auf Hahnemühle in Schwarz-Weiß zu drucken. Einfach nur mal machen. Dann verstehst du auf einmal, was diese Nerds, wie wir jetzt da, warum die sowas sagen. Ich finde, es ist auch so ein Bild wirkt einfach vor allem dann, wenn du es groß hier holst. Also wirklich mal vor allem ein Close-up in groß ausdrucken, das macht übertrieben was. Ja. Und das, also da würde ich da wirklich sagen, und ich meine, ganz ehrlich, diese Fotobücher, ne? Wir reden hier über 50 bis, wenn du ein richtig fettes machst, 100 Euro. Das ist doch nichts. Wenn da, das guckst du ewig lang an. Die ganzen Bilder kannst du sonst in der Cloud irgendwo vergammeln lassen.
Ja, das will ich genau.
Oder auf, als Screensaver. Ja, wow. Das, also, nee.
Ja.
Bin ich gar nicht dabei, ja.
Es ist ja bald Weihnachten und ich finde diesen Tipp total wichtig und wertvoll. Nimmt mal ein bisschen Kohle in die Hand, sucht einfach mal euer schönstes Bild, was ihr, auf das ihr vielleicht stolz seid, aus welchen Gründen auch immer. Es kann egal was sein und druckt das einmal aus. In mindestens A3 auf einem richtig guten Papier. Und dann schenkt das Bild jemandem zu Weihnachten, der es verdient hat.
Und oder so ein Buch. Also ich sag mal so, das ist für uns Fotografen die einfachste Nummer, einfach mal so ein Buch zu schnappen, also so die Bilder zu schnappen. Dann nimmst du einfach alle Drag and Drop in dieses Ding, pupp rein, Layout ist schon, Liane hat das immer gemacht, Liane und Computer, also die schafft es, die voll zu machen, ja, guck nicht so, ist so, und aber die hat dieses Fotobuch nämlich selber gemacht, die hat einfach so pupp gemacht, alles drauf, die Layouts sind, es ist so easy, und wir haben extra ein paar, wo wir dann halt dem Schwiegervater oder so, was sollen wir den denn sonst checken? Alter, Socke wieder oder was? Geht doch nicht. So ein Fotobuch ist doch wirklich das Geilste. Dafür natürlich musst du auch ein bisschen Bilder von The Family oder von irgendwelchen Reisen haben. Aber weil irgendwelche Beauties brauche ich dem jetzt nicht schenken. Ne? So, aber, ne.
Gut, dass ihr reist. Jetzt kommt eine Überleitung aus dem Überleitungsmuseum in Hannover, habe ich mir geliehen. Ihr habt sicherlich auch ein Fotobuch von Vietnam.
Ja.
So, gut, hat geklappt.
Ja. Wow. Wir haben von allen Ländern was, aber du willst auch Vietnam.
Vietnam,
Alter.
Ich habe hier ein Thema und das. Wir haben nur noch 20 Minuten. Vielleicht überziehen wir 10 Minuten.
Das ist krass.
Ja. Ne? Gut ist, dass wir morgen und übermorgen
uns noch. Ich habe keine Ahnung, was mit dieser Story los ist.
Ich will sie jetzt hören. Wir sehen uns morgen und übermorgen mit anderen geilen Stories und dann haben wir diesen ganzen Quatsch mit. Wir lernen uns kennen, wir stellen dich vor, haben wir dann weg. Aber die
das
Leute
ist
sollen
die
ja.
Das ist die krasseste Story, ne?
Ah, verdammt. Also, Bali. Dann jetzt über.
Jetzt ohne.
So, ich werf das Bild da mal an die Wand und beschreib es so gut ich kann und dann erzählst du danach, ob ich es richtig beschrieben habe oder was die Geschichte dahinter ist, ja?
Okay.
Und ihr könnt euch es auch anschauen. Wir sehen auf diesem Foto eine Frau in einem Haus oder in einer Hütte. Es ist eine Frau, weil wir ja schon über Vietnam gesprochen haben, ist es ziemlich sicher eine Vietnamesin, würde ich behaupten. Und wir sehen ein Haus, eine Hütte von innen im Hintergrund, die Betonwände, es ist wenig eingerichtet, wahrscheinlich ist es die Küche oder ja die Küchenkammer, vielleicht ist es auch vor dem Haus, das kann ich nicht ganz genau sagen, weil diese Frau sitzt tatsächlich an einem Feuer, das im Vordergrund ist und ziemlich tüchtig lodert auf diesem, da war der Screen einmal weg. Auf diesem Feuer gibt es so eine Vorrichtung, wo man dann Töpfe draufstellen kann. Das sieht aus wie eine Kanne, wo zum Beispiel Wasser erwärmt wird. Und diese Frau kocht gerade. Sie hat ein wahrscheinlich typisch traditionelles Gewand an, ein rotes Kopftuch, eine rote Schärpe und guckt so ein bisschen halb konzentriert, halb abwesend, gar nicht auf das Kochfeld. Kochfeld ist auch geil. Also auf das Feuer, sondern so ein bisschen dran vorbei, daneben her. Und was ich total spannend finde an diesem Foto und auch wunderschön, da kommen wir auch gleich zur Frage des Lichtes, gefühlt kommt nur Licht von hinten in dieses Haus rein, damit diese Wand so ein bisschen ausgeleuchtet ist. Das ist sozusagen der Backdrop hinten. Und der Rest des Bildes ist aber das Licht des Feuers, würde ich behaupten, weil sie einfach super von unten ausgeleuchtet ist und ein ganz schönes Porträt von ihr zeichnet.
Das finde ich so geil, dass du sagst.
Jetzt lach mich aus. Okay, ich bin gespannt. Was ist alles falsch?
Nee, es ist alles.
Es ist in Wuppertal.
Du hast es genau in dann. Nein. Das ist nicht das Feuer. Du siehst es auch ganz, ganz bisschen. Guck mal, links neben der Kanne. Siehst du da so einen kleinen weißen Fleck?
Ah ja.
Das ist ein LED.
Ach krass.
Ich hab da so einen.
Kennst ja, du ja, den kleinen LED. LED
habe ich immer in der Tasche mit dabei, wenn ich so auf Reise bin.
Ja.
Du würdest den Rauch ja sonst gar nicht sehen. Den siehst du ja nur im Backlight.
Ja.
Das ist noch viel zu dunkel sonst. Ich habe ihr gesagt, sie soll runtergucken auf das Feuer und habt ihr dieses LED daneben, neben das Feuer gepackt und so habe ich sie sozusagen ausgeleuchtet. Also das ist eine schnelle Kiste und du siehst auch von oben Licht, also auf ihrem Kopf.
Ja.
Da ist auch ein LED oben an, magnetisch an so einem Dings dran fixiert.
Ja, guck mal, okay.
Und dann habe ich sozusagen so ein Frame in sie gebaut.
Ja.
Und das kriegst du relativ schnell mit so einem kleinen LED-Ding hin,
ja.
Gerade in dunklen Räumen. Das ist natürlich insbesondere in dunklen Räumen.
Ja. Nimmt jetzt ein bisschen Romantik von mir.
Ja. Ja. Aber ich sag mal so, warum ich dir dieses Bild gegeben habe, ist, das ist eine Hmong-Frau. Das ist aus dem Norden von Vietnam. Sie ist eine, wie soll ich sagen, wie nennen wir das? Ich kenne nicht Ureinwohner, aber so, die laufen schon immer mit genau dem Gewand rum. Das ist nicht eine Verkleidung oder so.
Ja, ja.
Die laufen auch so über die Felder. Sie ist eine, die wir kennengelernt haben, die uns dann geholfen hat für die nächste Story, erzähle ich gleich. Aber sie ist sozusagen die Einleitung, wo ich eigentlich Projekte gemacht habe, wo ich Leute interviewt habe, wo ich zu denen nach Hause gegangen bin, mir angeguckt habe, wie die leben und so weiter. Und denen auch relativ simple Fragen gestellt haben, nämlich wie sie heißen, was sie beruflich machen und was sie denken, was der Schlüssel zum Glück ist. Ja. Also und das sind solche Key-Fragen, die man immer gerne mal stellt und die ich ganz bestimmten Leuten irgendwo auf der Welt immer mal stelle, um Fotoprojekte zu machen, weil ich will, dass, wenn ich solche Fotos mache, ein bisschen mehr erzählen kann, als da steht eine Kanne.
Ja.
Sondern wenn ich ein Stück weit in ihre Lebensphilosophie mitnehmen kann. Nämlich das, was man in der Welt draußen lernt, dass man eventuell mit europäischen Sichtweisen nicht unbedingt immer die richtigste hat oder die gängigste oder sonst was, weil wir sehr elitär und sehr arrogant, ehrlich gesagt, auf andere Kulturen gucken. Auch wenn wir denken, oh, nee, wir sind doch ganz, ich finde es toll, dass die nichts haben.
Hm.
Oder ich finde es toll, wie die sich anziehen. Hm. Ne? Weil, naja, die haben ja nicht so viel. Alter, wie arrogant ist das denn? Vielleicht finden die es scheiße, wie du rumläufst, weil sie überhaupt nicht mal mehr eine Tradition hat. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ja, voll.
So, und diese Arroganz, die wird dir, wenn du viel am Rumreisen bist, die wird dir schön irgendwann dann von dir genommen. Und die merkt man, also ich sag's jetzt mal ganz mal krass so, aber du merkst es an dir selbst und man denkst ja, ach krass, wie arrogant hab ich eigentlich immer so. Nein, Alter, weißt du, vielleicht, also, oh Mann, jetzt würde ich mit Indien wieder anfangen. Das geht natürlich nicht. Es gab mal eine Situation, weißt du, da habe ich mir eine krasse Diskussion mit meiner Schwester mal gehabt. Und zwar, da ist in Indien war ich in der Familie. Der Sohn ist 18 und dort gibt es traditionell, dass die Kinder verheiratet werden, sehr früh sogar. Nur jetzt mittlerweile ist es schon so, dass die sich das aussuchen können und so. Und ich so, ah ja, interessant, was würdest du denn aussuchen? Er sagt, ich will verheiratet werden von meinen Eltern. Ich so, krass, aber du könntest ja aussuchen. Kannst du irgendeine Schnecke irgendwo kennenlernen und dann ja, so, wie, ne? Ja, aber will ich nicht, weil meine Eltern, die wissen wesentlich besser, wie ich ticke. Die wissen, wie das Leben besser läuft. Die wissen, was besser für uns ist. Und letzten Endes, Liebe kommt und geht. Und man gewöhnt sich an ihn und tralle. So hat er ganz trocken erzählt. Und ich war so erst so, boah, ey, gar keinen Bock auf so einen Scheiß. So von für mich jetzt, was auch, ne? Ich habe meine Frau anders kennengelernt und wie auch immer. Aber irgendwo dachte ich mir so, weißt du, nur weil dir das so beigebracht hat, vielleicht hat er ja mehr Recht als ich. Oder vielleicht ist beides richtig. Oder vielleicht ist es auch scheißegal, aber es ist definitiv falsch, darüber zu urteilen,
ja,
ob früher, später oder sonst wie verheiratet oder ob irgendwelche Kulturen irgendwas richtig oder falsch machen. Und das finde ich, das ist sehr, und das sorgt auch für Streite und am Ende für Kriege. Also,
ja, Missverständnisse, genau, ja.
Und das ist das, was ich eben gelernt habe, dass man eher so rangeht, dass ich sage, also ja, die Frau hat nicht viel, ne? die, aber weißt du, die ist älter als ich. Die hat viel mehr erlebt als ich. Ich kann sehr wahrscheinlich krasse Sachen von ihr lernen.
Ja.
Und die rauszufinden, das ist doch viel spannender. Und nicht so, ja, interessant, mal deine Kultur zu sehen. Tschüss.
Ja.
Und genau das finde ich nämlich immer, wenn du am Reisen bist, in Vietnam übrigens sehr viel, weil auch in China sehr viel Touristen von China kommen, da sind sehr viele Sachen gestaged. Also das, was man bei Social Media oft sieht, sind Sachen, das ist absoluter Fake und hat manchmal mit der Kultur nicht mal mehr was zu tun. Ja, diese Reisfelder oder diese irgendwelche Sachen von oben. Ich zeige, da gibt es, glaube ich, ein Bild dabei.
Ja. Red weiter, ich suche das mal raus.
Ja, ja, such mal da diese, da ist so ein Bild mit einem Typen mit diesen Körben auf dem Fahrrad. Ja, das da. Geil, oder? Ist eigentlich ein nices Bild. Kannst mal hier an die Wand schmeißen, das Ding.
Bin nicht so schnell.
So, eigentlich ein ganz nices Bild. Krass, ja. Oder? Das ist fake. Also, ja und nein. Diese Familie hat schon Urzeiten diese Flechttechniken und der hat die alle auch gemacht. So ist es nicht. Und die Familie macht die auch immer noch. Aber nicht, um Fische zu fangen. Die hängen in Hotels und vor allem unterhalten sie Touristen, die dafür Geld bezahlen, dass er da in dieses Feld geht und mit dem Fahrrad, weil es krass aussieht, dass man Fotos fahren kann. Ich habe die Fotos gemacht. Ich fand es so richtig scheiße.
Ja.
Also für mich. Mich hat das gequält, weil ich das Bild an sich geil finde und es eigentlich auch zeigen will. Ja. Aber ich hänge mir das safe nirgendwo hin, weil es für mich der Inbegriff von kulturellem Verfall ist. Ich mache das nur noch für den Tourismus. Ich verstehe ihn zu 100%. Wäre ich eher, ich würde es genauso machen.
Ja.
Ja, gar keine Frage. Aber das reizt mich gar nicht. Wenn ich nach Vietnam gehe, wenn ich meine Reisen durch Vietnam mache, wir gehen nirgendwo hin, da wo die Touris rumgurken, weil das ist ein Riesenunterschied, ob jemand dich sozusagen als Mensch begrüßt, der sagt, ey krass, wo kommst du denn her? Ich grüße dich als Gast. Oder ob jemand sagt, geil, dass du da bist, gib mir noch ein paar Kröten und ich tanze dir was vor. Verstehst du, was ich meine?
Ja, klar.
Riesenunterschied. Und das ist überall auf der Welt so. Und da hast du sehr oft, also das hat mich so ein bisschen deillusioniert, gerade bei diesen großen Reiseinfluencern und so weiter, die zeigen permanent Sachen, wo ich mir denke, gelogen. Das ist nicht das Land. Du würdest jetzt auch nicht, in Deutschland gibt es ja auch, weißt du, Deutschland ist nicht Lederhosen und Biersaufen. Ja, das ist nicht, also da gibt es noch viel mehr und die Deutschen würden sich damit auch nicht identifizieren, würde ich mal behaupten.
Ja.
Deutschland ist jetzt kein kulturell wahnsinnig unfassbar spannendes Land. Da müsste man schon genauso auch, würde ich mal sagen, aufs Land gehen und so. Da wird es wieder spannender. Aber wenn du zum Beispiel in die Mongolei oder Indien oder so, krasse Sachen kannst du erleben, wenn du weg vom Tourismus gehst. Ja. Aber dafür musst du auch ein bisschen mutig sein, auch mal in Situationen zu kommen, die extrem unkomfortabel sind. Also mal in irgendeiner Kaschemme pennen, die halb vergammelt ist, mit irgendwo Spinnen überall. Also das muss man schon mal auch abkönnen. Dann lernst, also das ist nicht die Bedingung dafür, aber so lernt man Leute kennen, finde ich.
Ja.
Ja. Also, und das ist eben, ich sag mal so, long story short, diese ganzen Sachen mache ich auch für mein Buchprojekt, weil ich Sachen auch drucken will irgendwann. Ja. Nicht nur in den Alpha-Fotobüchern, sondern halt auch im Offset, weil ich ja auch Bücher rausbringe. Und mit dem Hintergedanken bin ich in dieser Welt unterwegs, erlebe aber Dinge, die mich selber komplett vom Hocker hauen.
Ja.
Und die komplett unerwartet waren, die in meinem Projekt für mein Fotobuch völlig, völlig off the grid gehen. Also wo ich bedenke, ich muss jetzt, scheiß mal kurz aufs Buch, ich muss jetzt nochmal anders.
Ja. Ja. Und diese Geschichte, die du mir den Titel geschickt hast, die ist so eine.
Ja.
Also wir reden jetzt davon, der Titel ist nach 52 Minuten Podcast, kommen wir jetzt zum Titel. Wenn ein Fotoprojekt Menschen rettet, Tränen, Glück und neue Zukunft. Das hattest du mir geschickt und ich bin super gespannt, wie du mir das jetzt weiter erzählst.
Ich wollte extra, das soll schön dramatisch klingen, aber es ist genauso dramatisch wie es. Also, ich bin wieder zu so einem auf dem Motorrad mit meinem Kumpel. Er ist ein Guide, ich habe ihn als Guide kennengelernt, aber er reist mit mir so die ganze Zeit irgendwo rum. Und mit dem bin ich irgendwo unterwegs, weil ich eben genauso wie diese Hmong-Frau einen Handwerker kennenlernen wollte, wie er dort arbeitet und sein Zeugs macht. Ich weiß nicht mal genau was, aber ich glaube irgendwann Zink, Zeug, wurscht. Wir fahren da dieses Tal runter und auf einmal ist da so eine Familie, so eine junge Mutti mit drei Kindern unterwegs und die haben alle nur so abgelatschte Plastiklatschen, gehen aber einen steilen Hang auf mit extrem schwer beladenem Gepäck.
Das ist das Bild, genau.
Nee.
Nein. Auch schön, ne?
Nein.
Ich glaube, es muss ganz am Anfang sein.
Nein?
Ganz am Anfang. Nein. Das wär, ja, nee. Ich habe dir zu viele geschickt, ne? Ja, gehen wir weiter durch. Alles schön Vietnam. Oh, herrlich. Guck mal, das war auch von dem Projekt. Damn it. Ich könnte zu allen, könnte ich Stunden auch. Schlimm. Nein, anders. Nicht das. Was ist es denn? Das Mädchen mit diesem Gepäck da. Jedenfalls, ich erzähle jetzt mal weiter. Da. Ja, da ist es. Unfassbar hübsches Mädchen. Bei mir ist so, wenn ich so ein Buchprojekt mache, ich werde das irgendwann drucken, ich werde das verlegen und ich werde damit Kohle verdienen. Also was mache ich? Jeden, mit dem ich da zu tun habe, dem gebe ich auch Kohle. Punkt. Weil er ist Part davon. Und ich kann dem auch eine Stulle geben, aber mit was soll er mit einer Stulle? Mit Kohle kann jeder was anfangen. Und gerade dort. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, weißt du was, stopp mal kurz. Ich werde die auch fotografieren und interviewen. Wie auch immer das gehen soll, weil die sprechen kein Vietnamesisch. Die sprechen deren Dialekt, was so krass ist, dass ein Vietnamese das nur schwer versteht. Also hat mein Guide das sehr schwer gehabt, aber er hat versucht, wir haben das schon hingekriegt. Und meine Fragen sind folgendes, habe ich ja vorhin gesagt, diese, was ist der Schlüssel zum Glück, wird es ein bisschen, wir mussten es dann anders formulieren, weil die Frage oft nicht verstehen im Norden, weil der Schlüssel zum Glück oder Glück sucht, die denken sich, bist du dumm, als was für Glück suchen? Was redest du? Hä? Von welchem Planet kommst du? Ich habe die Frage noch nie gehört.
Zickig. Das ist total spannend, dass diese Frage in den westlichen Wäldern eine Frage ist, aber dort keine Frage ist, oder? Das sagt doch eigentlich auch alles aus.
Sagt auch schon vieles aus, aber dann habe ich die umformuliert und habe gesagt, was wäre das, was du dir am meisten wünschst? Was ist so dein größter Wunsch? Und sie hat gesagt, ich wünsche mir etwas, um was reinzutun. Und ich war so, Alter, kriege ich schon wieder Gänsehaut. Da dachte ich mir so, wie was reinzutun. Und die haben nichts zum Reintun. Und dann war ich so zu meinem Kumpel, so sag ich, ich muss rausfinden, wo die wohnen. Wir kommen dahin, wir kaufen ein paar Säcke Reis und ich frag die mal, wo die wohnen. Und die zeigt so auf im Bergbuch. Ich so, ja, wow. Wie sollen wir die finden? Ist mir egal, wir finden die. Ich bin dann zurück zum Hotel gefahren oder zu dieser Unterkunft. Hab zu Lien gesagt, Lien, ich hab da eine Familie gefunden, guck dir die Bilder an. Wir müssen die finden, lass uns Reis kaufen. Jan ist dabei, sowas sofort dabei. Wir haben eingekauft, sie noch nie, wir brauchen noch Zahnbürsten und Zahnpasta und dies und das. Und dann sind wir mit einem Riesengepick dahin. Wir haben die gefunden mit Fragen und so, weil alle uns durchgefragt, weil die wussten alle, wen wir meinten. Dann kommen wir dahin, diese Frau hat 6 Kinder, das älteste schwer behindert. Okay, ob du das zweite Bild hast du auch, glaube ich, ne? Das ist direkt daneben. Genau. Und sie hat ihren Mann verloren in den Fluten in Sapa. Da ist öfter halt so Erdrutsche, gerade jetzt auch wieder, ne? Erdrutsche und so weiter. Und ihr Mann und ihr Vater ist in den Fluten dort gestorben, 2 Jahre davor. Sie ist komplett alleine mit den 6 Kindern. Eins davon, wie gesagt, schwerbehindert. Und die schleppen den ganzen Scheiß, da diese Bambusdinger da hoch, um Feuer machen zu können, damit sie was zu essen warm machen können. Das, was die Kleine da drauf hat, das habe ich fast nicht hochgekriegt. Es ist irre schwer. Das sieht leichter aus, als es ist. Und jedenfalls waren wir da oben und wir waren so gerührt, dass ich gesagt habe, also wir kaufen morgen einen Schrank, ist mir scheißegal. Und wir kaufen denen auch Betten, weil die hatten 2 Betten und die Mutter hat auf deren Klamotten geschlafen. Die hat so ein Nest gebaut, wo sie in diesem Nest gepennt hat. Und dann habe ich gesagt, das geht nicht, wir machen, ist mir egal, wir kaufen diese Betten. Und dann hat Leanne an dem Abend noch gesagt, was wäre denn, wenn wir so eine Spendenaktion machen bei PayPal? Die haben da, bei PayPal haben die so, da kannst du so Spenden-Dingsbums machen. Ich so, ja, das ist mit dem Deutschen, schwierig. Wenn du keine NGO bist, das sind Steuern und tralala. Da habe ich gesagt, weißt du was, dann bezahle ich diese scheiß Steuern halt selber. Keine Ahnung, mach an das Ding. Hat sie angemacht, am nächsten Morgen wache ich auf. 20.000 Euro. Mehr geht nicht. Und tausende E-Mails von Leuten,
die... Via PayPal als Spenden...
Ja. Ja, wie so, ach du Scheiße, was machen wir? Wir können denen nicht 20.000 Euro geben. Das ist, das, ich meine, ich habe schon viele so NGO-Projekte gemacht. Das ist lebensgefährlich.
Ja.
Die könnten die lynchen oder da kann alles Mögliche passieren.
das wäre eine Katastrophe. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie machen wir das? Und jetzt haben wir das so gelöst. Also erstmal haben wir, weil deren Haus ist auch so, das Dach war undicht. Es hat mal reingeregnet auf die Betten und alles. Da ist mal Wasser durchs Haus gelaufen. Von außen kommt Wind rein, die frieren. Die haben nicht mal Licht da gehabt, keine gescheite Elektrizität. Die haben in einem Erdloch gekocht. Und auch für dort ist das nicht üblich. Also ja, gibt es, aber es ist auch nicht der Lebensstandard des Normalos. Das sind schon sehr, sehr arme Menschen. Die Kinder mussten auch betteln gehen hier und da mal. Dann haben wir denen das Dach gemacht, die Wände gemacht, die Betten gekauft, Schränke gekauft, Stühle, Tisch gekauft. Unser Guide und Zeugs, da hatten noch ein anderer Kumpel, der ist auch mitgekommen, der haben dann noch gekocht für die, haben ein Abendessen gemacht.
Wenn das so in den Bergen abgelegen war, wo habt ihr das denn eingekauft und wo kam das dann her?
Du musst das Video,
ist ja da, Ikea,
es gibt ein YouTube-Video davon, wir sind irgendwo in die Stadt gefahren, die sind mit dem LKW dahin, das ist so steil, du wirst es mir nicht glauben, die haben komplette Schränke auf einem Moped, aber irgendeine Klapperkiste, ja? Hinten einfach so festgehalten und sind den steil, also ich rede wirklich von so steil, dass es schwer ist, mit den Füßen da hochzukommen. Und dann sind die da hoch. Ich so, Alter, das ist fucking lebensgefährlich. Guck dir das Video an, da denkst du, ich spinnst.
Ist das, wo ist das, auf welchem Kanal ist das?
Bei Planet Rachoa, YouTube-Kanal.
Ja, auf deinem Kanal, dann packen wir das in die Shownotes.
Ja. Das ist also schon spannend. Ja. Und dann haben die das erstmal gebaut. Und dann haben wir immer dafür gesorgt, dass diese Hormonfrau, die du vorhin gesehen hast, dass die nämlich, die immer besucht, den Unterricht gibt. Wir haben dem Karten und Lehrmaterial besorgt und so, damit die was lernen, reden und. Also jetzt Grammatik und so weiter, auch in Englisch. Mhm. Weil der Englisch die einzige Chance ist, dass sie später mit dem Tourismus, der in Sapar jetzt unterwegs ist, durchaus auch Geld verdienen könnten und dass ein, zwei von den Mädels dann später dafür sorgen können, dass die Familie versorgt ist. Weil wir können ja nicht forever für die da sein, was wir natürlich trotzdem probieren, so viel wie möglich, weil wir uns dann auf die Familie konzentriert haben und gesagt haben, wir schauen, dass die vernünftig lebt. Wir wollen jetzt aber auch nicht, dass die irgendwie rich family mäßig sind, sondern einfach, dass die ein vernünftiges, gutes Leben führen können, weiterbilden können, dass die Kinder nicht betteln gehen und auch nicht arbeiten gehen müssen. Das haben die uns versprochen, dass die halt eben eher uns fragen, weil wir haben denen jetzt ein Konto eingerichtet, die können da Geld, das ist auch nicht so einfach, weil wenn du da Geld aufs Konto überweist, die Bank kriegt das mit dort. Mhm. Dann ist das Geld eventuell weg.
Was ist die Lösung?
Immer nur kleckerweise Beträge, okay. So wie die es gerade brauchen, und die sollten es abheben. Dann merkst du nämlich, wenn mal irgendwie 300 Euro weg sind plötzlich, dann musst du wieder eine andere Lösung finden. So, den Handy besorgt, dass wir eine Connection haben. Mein Guide hat gestern angerufen, weil dort Erdrutsche sind, ne? Ob die safe sind, alles gut bei denen. Aber die sind natürlich hier und da mal von Städten oder so abgeschnitten und sowas. Also, die Story, boah, da sind Tränen geflossen, das kannst du dir nicht vorstellen. Auch du siehst es in dem Video und es ist so geil. Mein Sohn war, ich weiß nicht, wie alt war er da, 2,5 oder so. Und der springt da mit den Kindern auf dem Bett rum, als wenn, gut, die sind nur, du bist Kind, ich bin Kind, alles Spaß, fertig. Und das ist toll zu sehen. Das sind die Geschichten, wo ich sage, wenn du dieses Bild druckst, ich meine jetzt mal, oder bei die Fische da, ich meine, gut, da ist ein Wasserbüffel, sie guckt ein bisschen doof, kalala, aber da, diese Geschichte dazu macht dieses Bild doch erst zu einem Bild, wo du sagst, so, Alter, wenn ich das sehe, ich liebe dieses Bild gerade von dem Mädchen da, weil es einfach, sie sieht toll aus, also vom, ne, sieht süß aus und so ist sie auch drauf und ich kenne die Geschichten von ihr dazu auch. Unfassbar fleißig, ehrlich, die hat einen kaputten Fuß, die können sich kein X-Ray gönnen, sage ich schon, also die kann keinen Scan machen, die wird forever mit einem Krüppelfuß rumlaufen, es sei denn, wir haben das dafür gesorgt, dass die einen Scan machen konnte und dass der Fuß korrigiert wird. Es ist halt so in dort, dann haben die halt einen Buckel und ein dies und ein das, so ist das Leben und wir nehmen es, wie es ist.
Ja, ich finde es total spannend und super schön, dass wir sind der Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und manchmal sind die Geschichten einfach nicht obvious. Und dann gehören sie erzählt. Und dann gehören sie in ein Buch gepackt, zum Beispiel, um da erzählt zu werden. Und das finde ich total, rührt mich sehr, finde ich total schön. Hast nicht zu viel versprochen, tatsächlich. Und das ist alles nur entstanden, weil du sie an der Straße gesehen hast und fotografieren wolltest.
Da gibt es natürlich, wenn du da in Nordvietnam unterwegs bist, siehst du auch wie die anderen Mädchen, die du auch gesehen hast. Da habe ich auch ein Bild mitgeschickt, damit man erstmal sieht, wie klein die sind. diese Mädchen an diesem Straßenrand. Das ist krass, weil wir sind an denen auch vorbei, haben die auch gesehen und dachten uns, scheiße, Alter, hier da, ne? Da ist noch ein Kind daneben, das sind drei Kinder und eins ist halt vielleicht ein Jahr alt. Siehst du das kleine Kind da hinten?
Ja.
Und die stehen da an dem Straßenrand, die Beine kaputt und keine Ahnung, was die da alles an Krankheiten eventuell schon haben. Guck mal, wie fertig die aussehen. Die sind 1, 2 und 3 Jahre alt vielleicht. Und jetzt kommst du in dieses Dilemma, du kommst da vorbei und du siehst ja offensichtlich, stehen die da und haben da irgendwie so ein Fresszeug, Kekse in der Hand. Jetzt kannst du da hingehen und denen was zu essen geben. Und genau deswegen stehen die ja da. Mhm. Und wenn du das machst, stehen sie morgen wieder da. Und das ist dann ihr Leben. Und damit versaust du deren Leben. Oder du greifst tiefer und du sagst dir, nee, weißt du, jetzt möchte ich da wirklich was verändern. Dann nimmst du die, sagst, zeig mir mal euer Zuhause. Und dann fängst du da an und versuchst irgendwie, manchmal kannst du das auch nicht wirklich. Ja. So, das ist schwer. Aber das bricht dir dein Herz. Da gibt's auch ein Video zu, meine Frau hat bitterlich geweint, als sie das gesehen hat, weil sie sagt, du bist in so einem Dilemma, du willst was geben, Und ich habe ein Jahr später oder 2 Jahre später war ich dort, ich habe die Familie gefunden, ich habe die Mutter gefunden, die hat ein Haus, die lebt im Stall eigentlich, zwischen den Kühen, hat ein ganz kleines Säugling wieder in der Hand gehabt, ne? Und ich war so betroffen, weil ich habe ihr dann auch noch ein bisschen Kohle gegeben, einfach nur, damit sie vielleicht, keine Ahnung, was soll ich denn machen? Ich kann jetzt auch nichts weiter machen, weil wir mussten auch weiter, aber so, jetzt habe ich ihr Kohle gegeben und es war für mich ihr was, weil sie hat die einfach genommen, Ende. Da war kein Danke oder irgendwie, aber da merkst du, die ist psychisch halt so am Ende, dass die nicht mal mehr eine Regel, aber es ist eh wurscht. Mhm. Ob sie Geld da, dies, da. Und da musst du wesentlich tiefer rangreifen. Dann fängst du an mit, ja, dann musst du eigentlich Schulsysteme und so unterstützen. Und auch da, mehr auch in Haiti, habe ich auch mit einer NGO gearbeitet. Du kannst nicht einfach hingehen und sagen, jetzt wird jetzt mal so unterrichtet. Ich stand neben meinem Kind in Haiti, bin in der Schule, in den Schulraum. Und dann kam der Lehrer mit so einem Stock und hat einem Kind auf die Hand gehauen. Was machst du? Sind deine Schütze, ist ja deine Klasse, wer oder das ist deine Schule, die du unterstützt, das ist dein Lehrer. Was machst du? Sagst du dem, so läuft es nicht? Who are the fucking you?
Ja, genau.
Und du bist nicht, also das ist so schwierig, wenn man sich da mal so reindenkt und reinarbeitet, um wirklich was so Schritt für Schritt nach vorne zu bringen. Boah, Riesenabteilung.
Ich finde das mega spannend und total schwierig auch, weil ich gerade drüber nachdenke, was macht dieses Reisen auch mit dir oder mit Leuten, die diese Länder bereisen, um vielleicht auch was Gutes zu tun. Ich habe ja gesagt, ich fahre nach Ghana und ich werde sehen, wie Kinder am Herzen operiert werden, Säuglinge. Und ich weiß jetzt schon, dass das hochgradig emotional und schwierig auch für mich wird. Allein jemand muss ja auch die Bilder zeigen, so damit man das sieht, dass da was gemacht wird. Ich frage mich immer so dieses, du kommst dann zurück und hättest so gerne noch mehr geholfen. Ist das etwas, was dich nachhaltig beschäftigt?
Absolut. Also du wirst es nie vergessen. Aber ich sage immer so, ich habe mich heute Morgen mit Marc Ludwig unterhalten, der Chef von FotoTV damals. Jedenfalls, da sind wir uns sehr einer Meinung, weil er macht auch so NGO-Sachen. Da, wo du einen langen Hebel hast, da den zu benutzen und etwas in Bewegung zu setzen, bringt mehr, als wenn du versuchst, alles hinzukriegen. Und wenn du mit Fotografie kann man viel machen, an der richtigen Stelle, aber einfach irgendwas machen, bringt natürlich auch nichts. Und irgendjemand Kohle geben, bringt eigentlich auch nichts. So. Aber es gibt manchmal Sachen, wo du sagst, und jetzt verändere ich mal für die eine Serie, könnte ich was machen. Lernen ist auch immer werden wir jemanden sehen. Wir müssen immer irgendwo irgendwas geben, keine Ahnung. Und oft ist es so, wir gehen in den Laden, kaufen was und geben das der Person. Ein Sack Reis zum Beispiel hilft in Asien sehr viel.
Ja.
Das kostet aber nicht viel. Und das zum sowas zum Beispiel. Ne?
Ja.
Und das ist das, was wir versuchen zu bewegen. Das war in Hajang auf Nordvietnam.
Ja. Ich glaube,
macht betroffen, ja, ne?
Nee, ich überlege gerade, also ja, natürlich macht das betroffen. Soll ich hier rumlabern? Natürlich ist das eine anstrengende Situation, sich damit auch auseinanderzusetzen. Ich finde, du hast vorhin einmal gesagt, Leute, geht zu NGOs, da arbeiten die Stars. Ich finde, wir können das einfach kurz einmal streichen und sagen, geht zu NGOs und unterstützt.
Ja.
Und geht denn nach Stars arbeiten und ihr die fotografieren könnt, ist das nice to have und vielleicht etwas, was euch voranbringt. Aber dieses Helfen ist, glaube ich, das der wichtigere Hebel.
Ich will nicht das eine mit dem anderen ausschließen, weil ich sag mal so, nur weil auf einer Seite der Welt Menschen leiden, heißt es nicht, dass man seine Träume vergessen soll. Aber du kannst an der richtigen Stelle schon viel erreichen. Und wenn du das auch nutzt, dann ist geil. Ich würde niemanden dazu zwingen oder verpflichtet fühlen. Aber das merkt jeder selber schon, wenn er in die Situation kommt. Und ich sage mal so, NGOs zu unterstützen ist schon mal nichts Verkehrtes. Man sollte sich die NGOs aber auch angucken, muss man ganz ehrlich sagen. Da habe ich auch schon, also großes Thema. Aber ich glaube, man hat immer sehr viel davon, wenn man versucht, in bestimmten Situationen, zum Beispiel in so einer NGO, ein Projekt aufzumachen, wo du sagst, ey, Leute, lasst uns mal das machen und auf dieses Projekt zu. Wenn du eine Schule in irgendwo machst, du brauchst nicht Tausende machen wie andere. Oder wenn du einer Familie hilfst oder einer Person hilfst, das kann auch nebenan sein, so ist nicht, ne? Dann könnte das auch so ein bisschen so ein Projekt von einem sein, das hilft ja schon. So.
Ja.
Und nur, also die einzelne Seele ist für mich genauso viel wert wie, also man, natürlich willst du immer ein ganzes System dann ändern und kannst du nicht und dann müsste die Regierung und jeder, ja, ey, dann passiert ja nie was.
Ja.
Und deswegen finde ich es auch toll, dass wir die Familie haben. Mein Gott, guck mal, wir haben jetzt für die 20.000 Euro, wir unterstützen die lange, wir werden die weiter unterstützen. Daneben sind safe noch andere Familien, könnte man auch sagen, da jetzt, wir haben schon gesagt, beim nächsten Mal wollen wir in die lokale Schule noch mal ein bisschen mehr reinkommen und ein bisschen ein paar Fragen stellen, Sachen rausfinden, das machen wir vielleicht nächstes Jahr, wo wir sagen, wir könnten vielleicht ein paar Kinder, die das gebrauchen könnten, mit unterstützen und zwar nicht, indem die einfach nur Kohle kriegen, sondern indem die Wissen vermittelt bekommen, zum Beispiel Englisch,
ja,
was sehr viel wert ist für dort. Sowas.
Ja.
Das wäre ja schon mal ein nächster Schritt. Wenn es klappt, cool, wenn nicht, dann haben wir zumindest einiges probiert und dann an der Strecke hast du auch trotzdem viel gemacht.
Ich finde, das ist so ein bisschen dieses auch machen, ne? Einfach machen. Sich nicht von Hindernissen, politischen Situationen oder sowas beugen lassen, sondern an den Momenten, die du siehst, an diesen Punkten, die du siehst, einfach machen und dort helfen. Das kann schon viel bewirken, wenn auch nur im Einzelnen.
Also ich kann mir auch sagen, die Leute, die anfangen zu reisen, die werden in solche Situationen durchaus mal kommen. Und du kannst immer dran vorbeifahren oder du kannst sagen, ja, scheiß mal auf das Fünf-Sterne-Hotel, lass mal anders machen und ich helfe jetzt mal, wobei das hilft den Leuten wirklich. Oder mal mit der Putzfrau wirklich reden oder mal, weißt du, da fängt schon an. Weil wir gehen ja gerne mal nach Thailand in ein Fünf-Sterne-Hotel und lassen uns mal durchmassieren, weil kostet ja nur 7 €. Boah, das fand ich so krass. Ich werde auch so ein Ding. Da Freunde von mir, die haben mir erzählt, ey, guck mal, weißt du, in Bali, weil wir haben ja in Bali gelebt, total geil. Hier kriegst eine Putzfrau, ne, die 2 € die Stunde, ist doch mega. Ist was nachher mega. Da ist man auch noch stolz drauf, dass man sozusagen das System gedribbelt hat und rausgefunden hat, wie man auf Kosten von anderen wahnsinnig viel profitieren kann, weil du musst ja nur so wenig für den Staff bezahlen und so wenig für die Bude bezahlen und kannst dann von Touristen Kohle nehmen und da damit leben und dann in einem so einem schönen Land leben und sagen, guck mal, was für eine tolle Kultur. Da denke ich mir nur so, puh, sorry, aber das ist so genau das, was ich nicht geil finde.
Ja.
Und deswegen haben wir zum Beispiel unseren Leuten, natürlich haben wir hatten auch eine Nanny und wir hatten auch eine Putzfrau und alles, aber die haben alle deutlich mehr Kohle gekriegt. Und ich meine, meine Nanny fährt mit unserem Moped rum und sagt immer, ja, das ist ja euer Moped, ich fahre nur damit rum. Und immer wenn wir da sind, können wir das Moped haben, das finde ich so toll, eigentlich nur das schon, weil das kann, ja, das ist so viel Geld für die.
Ja.
Und also ich fühle mich jetzt nicht wie der große Spendierer. Sie hat uns viel geholfen. Sie ist Familie für unser Kind. Und wir telefonieren auch so ständig mal. Und also, weiß ich nicht. Ich finde, da wären wir wieder bei dieser Arroganz,
ja,
wo man immer denkt, ey, guck mal, ich helfe doch, guck mal, ne, da haben sie einen Job. Weißt du, die Art und Weise, na, weiß ich nicht. Und deswegen ist auch zum Beispiel, das ist auch so ein Ding, wenn, wir haben ja in Bali gelebt und so. Und das ist so ein Ding, was es für mich so unfassbar schwierig macht, weil wenn du sagst, du bezahlst die Leute korrekt, weil ich meine, natürlich bezahlst du nicht nach deutschen Maßstäben, weil du kannst ja auch ganz andere Sachen da leisten, aber wenn du einfach nicht auf dem Basis-Salary, also die, nennen wir das, Basiseinkommen da gehst, und sondern ein bisschen mal vernünftiger mehr bezahlst, dann lohnt sich das nicht. Dann ist da, hast du kein also dann kommst du bei Null raus, genauso wie hier auch. Also dann hast du keinen finanziellen Vorteil in diesem Land. Den finanziellen Vorteil, den kannst du dir verschaffen, meistens auf dem Rücken von anderen. Und das ist der Punkt, wo ich sage, weiß ich.
Ja.
Ne? Also, ja. Und ich glaube, weißt du, es gibt ein paar Leute, die haben Rückgrat. Die sagen dann allen den Bauarbeitern, die aus Sri Lanka kommen und weiß ich woher, sagen sie, Leute, heute Abend, wir machen fest, hier, ich habe ein paar Kisten Bier geholt und lass mal zusammen feiern und geh nicht nur zur Baustelle und meckern rum, dass irgendwie wieder irgendwas nicht vernünftig gemacht wird, weil die Idioten hier dann nicht alle richtig arbeiten. Weil die keinen Bock haben, Alter, weil du Mindestlohn bezahlst, ja. Natürlich nicht.
Ja.
So, verstehst du, was ich meine?
Voll.
So, und das ist genau das, wo ich denke, da kann man schon mal ansetzen und sagen, wenn du mit einem Guide unterwegs bist, bezahl doch mal einen vernünftigen Guide. Das ist, ja, natürlich kostet es mehr, aber du darfst ja auch nicht immer vergleichen mit anderen, die es billiger dort anbieten.
wir überziehen.
Wir fertig werden, Pippo? Ja.
Ja.
Ja, ja, Pippo ist fertig. Hast du Hunger? Mein Sohn ist auch da. Was denn? Kuscheln willst du? Ah ja, wir kuscheln. Das ist auch wichtig, ne? So, und
letzter Gedanke und dann machen wir
letzter Gedanke, guck mal, wir haben wenigstens die eine Story erzählen können.
So.
Es gibt noch wesentlich mehr Stories in Vietnam. Wir reisen ab und zu durch, wenn, dann nehme ich ein paar Fotografen mal mit, weil ich dann auf meine Art und Weise reise und sage, so, du musst mir einfach vertrauen, weil ich gehe ein bisschen in der Nase nach. Und dann gehe ich so, wir haben wirklich ein Ureinwohnerdorf gefunden, wo sonst keiner hinkommt. Das ist kein Scherz. Da dachte ich mir, so eine Story kannst du dir nicht ausdenken, weil das würde man sich immer als Fotograf wünschen. Es war fotografisch nicht ganz so spektakulär, sage ich mal, von ne, so. Aber dass wir die überhaupt gefunden haben, crazy, und wir sind direkt in so eine Zeremonie reingekommen und alles, das war krass. Und da gehe ich immer so ein bisschen meiner Nase nach. Ich habe einen Guide von dort, der mitkommt, der einfach mit übersetzen. Dann haben wir noch Leute, die Sachen mittransportieren. Wir kriegen Motto, alles so organisiert einfach. Und einfach die geilsten Erlebnisse. Und jeder, der mit war, dann hat gesagt, also, ja, auch heute haben mich welche besucht, die auch auf so einer Tour waren. Ist immer geil. Mache ich selten. Und wenn dann, schauen wir, dass wir da auch irgendwo mal ein bisschen was helfen können oder sowas. Aber vor allem auch geile Fotos machen. Weil, ich meine, ich sag mal so, kannst ja auch irgendwo mal reinpacken. Die ganzen Vietnam-Bilder, es gibt nicht nur solche Projekte, sondern es gibt auch wirklich faszinierende Fotos, die man machen kann.
Ja.
Ich bin sehr auf Menschenkultur fokussiert, sage ich ganz ehrlich. Also sowas wie einfach nur so ein Typ, der sich verkleidet und vor einem krassen Hintergrund steht, damit er ein paar Kröten verdient, ist jetzt nicht ganz so meins. Eher finde ich es geil, jemanden kennenzulernen, der seinen Schnaps selber braut, der selber aussieht wie sein Schnaps eigentlich. Und total, hier zum Beispiel der Fischer da, immer den Fischer. Den haben wir auch, da bin ich auch meiner Nase nach. Der vor dir, nee, das ist nicht der Fischer, das ist der Nudelmann, ist das. da bin ich meiner Nase nachgegangen und habe einen Fischer gesucht. Hab gesagt, ich will irgendeinen, weil wir waren auf dem Fischermarkt. Und dann habe ich gesagt, ich möchte so einen Fischer kennenlernen, ich möchte mit dem rausfahren. Und dann hat mein Guide gesagt, naja, die haben immer so riesen Netze. Wir können einen fragen, der diese Netze hat und wie er das macht. Und der war zum Beispiel im Vietnamkrieg und dann hat er, du siehst halt, dass sein Arm so verkrüppelt ist, der rechte.
Ja.
Der bedient diese kompletten Riesennetze komplett alleine mit seinem verkrüppelten Arm, den er kaum benutzen kann. Und das ist der lächerliche Fisch, den er gefangen hat von einem Tag und damit versorgt er seine Familie. No joke, das ist crazy. Und da bin ich auch hin und da hatten wir einen Blitz mit Softboxen, allem drum und dran haben wir mit. Und ich habe gesagt, ich möchte ihn morgen früh um so und so viel dann nochmal treffen. Und dann kann er mir das nochmal zeigen. Und dann natürlich gebe ich dem Kohle auch dafür. Aber nicht, weil er danach gefragt hat und das so anbietet, sondern weil ich sage, ich möchte das. Mhm. Dann hat er mich zu seiner Familie eingeladen. Und guck mal, hier mein Sohn und der macht dies und der. Und das sind die Erlebnisse, die ich so geil finde. Und die ich so also auch schön finde. Und irgendwie hast du dann direkt eine Beziehung zu dem und so. Jetzt hat er tatsächlich so einen halben Job, weil mein Guide, den dort, der wohnt in der Nähe, den immer so als Tourpoint mit eingebaut hat. Jetzt, er hat ja keine Fische mehr, großartig, wegen Klimawandel und so weiter, ne? Dafür hat er jetzt ein Income und kann seine Familie mit versorgen, weil er denen zeigt, wie früher gefischt wurde und so. Ich sag mal ganz ehrlich, das ist dann genau der Fake, den ich ja eben nicht geil fand, habe ich ja gesagt. Aber da wenigstens habe ich dafür gesorgt, dass
er den Job hat.
Diesen Job hat. Ja. Und das finde ich wiederum geil. Und da habe ich noch fotografiert, da den nicht gehabt. Und da faked er nicht rum so. Weißt du, was ich meine? Das mag schon. Das ist nur unter. Also das finde ich geil. Das macht mir Spaß. Das spornt mich an, solche Projekte weiterzumachen. Auch die Jungs, die da oben in diesen Bergen waren, boah, da waren auch noch, ach, komm mal nicht weg.
Dein Sohn hat Hunger.
Mein Sohn, ja.
Ja. Ciao. Was ganz toll ist, ist, dass wir uns morgen und übermorgen nochmal treffen, ja, und einfach weiterquatschen können. Vielleicht nicht über Vietnam, sondern über andere tolle, ja, Reisen, die du gemacht hast. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du heute bei mir warst. Ich sag's auch ganz offen, ich glaube, ich muss diese Folge noch mal anhören und noch mal verdauen und überlegen, was das mit mir macht. Es macht auf jeden Fall was mit mir. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du das erzählt hast, so das Bild hinter der Geschichte. Und ihr da draußen, hört euch die Folge vielleicht auch noch mal an und versucht zu reflektieren, wie gut es uns eigentlich geht und wie man mit anderen Kulturen umgehen kann.
Also vielen Dank erstmal. Hast du den Alpho-Fotostand gesehen? Ich habe noch gar nichts gesehen. Da sollen diese Bücher liegen von uns.
Da hinten ist im B2B-Bereich ist so ein.
Nur im B2B-Bereich?
Weiß ich nicht. Da, guck mal. Adam sagt da hinten.
Da drüben. Sind da meine Bücher auch?
Ja.
Geil.
Also, wenn ihr diesen Podcast hört, ist die Messe leider schon gelesen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber du kannst da jetzt hingehen und vielleicht einfach nur.
Wenn du auf Alpho Fotobook gehst, da sind tausende Bilder von uns. Diese ganzen Bilder, die in dem Bilderrahmen drin sind, das sind wir.
Wir packen das einfach in die Shownotes.
Sehr gut.
Da den Link. Da haben wir die Werbung auch zugemacht. Dank. Schön, dass du da warst, ihr da draußen. Vielen lieben Dank, dass ihr jetzt zugehört habt. Oh, dankeschön.
Tschüssi. Willst du auch nochmal Tschüss sagen? Sag Tschüss.
Super. Sehr gut.
Das war ein guter Abschluss, ne?
Sehr gut. Bis bald und bis morgen. Ciao.